Anordnungen, Gebote, Verbote, Kontaktverbot, Menschenrechte, 10 Gebote, Satzungen, Doppelgebote, Liebe, Infektionsschutzgesetz, Verträge, Richtlinien, Empfehlungen, Bürgerrechte, Strafgesetzbuch, ethische und moralische Vorstellungen. Von sämtlichen Seiten, von der Regierung, von unseren Vorgesetzten, von unseren Familien, Freunden, von unserer Religion, bekommen wir gesagt, was richtig und was falsch ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich überfordert das schon etwas. Ich meine, ich wäre so gerne ein guter Mensch, will mich an die Gesetze halten, auch wenn es mir in der jetzigen Situation wirklich manchmal schwerfällt. Möchte eine gute Ehefrau und Mutter sein. Will später, wenn ich dann mal Pastorin bin, meiner Gemeinde ein Segen sein. Möchte eine bessere Autofahrerin werden, möchte stets fleißig und engagiert sein. Und natürlich in allererster Linie den Willen Gottes tun. Nur ist das manchmal leichter gesagt als getan. Allein schon die Frage, was ist denn der Wille Gottes eigentlich? Ich meine so ganz konkret. Wie gern hätte ich eine Checkliste, die ich einfach Tag für Tag abarbeiten könnte. Bibel gelesen? Check. Mein Mann gesagt, dass ich ihn liebe? Check. Sport treiben? Check. Mich weiterbilden? Check. Doch ist es das, was Gott von uns will? Dass wir uns eine alltägliche fromme Routine angewöhnen? Ich denke, da ist nichts Verwerfliches dran. Aber ich glaube, dass Gott noch viel mehr will. Ich glaube, er hat immer wieder Neues für uns bereit und er möchte, dass wir bereit sind, gute Werke zu tun. Und bevor wir uns gemeinsam anschauen, was eigentlich die Bibel dazu sagt, bete ich. Gott, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt besonders in dieser verwirrenden Zeit auf dich schauen dürfen. Ich danke dir für dein Wort, für die Bibel, dass sie uns Richtlinie und Anweisung für unseren Alltag sein darf. Herr, und ich bete, dass du uns immer mehr bewusst machst, wie wir das, was in der Bibel steht, auch wirklich umsetzen können, Herr. Und dir gehört einfach alle Ehre und bitte segne du meine Worte. Amen. Die Frage, wie man sich als Christin nun zu verhalten hat in der Welt, ist auch das Thema eines Briefes im Neuen Testament. Diesen Brief schrieb Apostel Paulus an seinen Weggefährten Titus. Schon einige Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, man schätzt das Abfassungsdatum auf etwa 65 nach Christus, ließ Paulus Titus auf der Insel Kreta zurück, damit er dort die neu gegründete Gemeinde leiten kann. Dazu muss man sagen, dass die Gemeinden damals nicht zu vergleichen sind mit den Kirchengemeinden, die wir heute kennen. Damals gab es noch nicht wirklich ausgeprägte Strukturen und das Gemeindeleben und auch die Rollenverteilung, wie wir sie heute leben, mit unseren Pastoren, Ältesten, Bereichsleitern, Teamleitern und so weiter, gab es noch nicht in dieser Form. Beziehungsweise gab es noch keine konkreten Aufgabenbeschreibungen. Überhaupt waren die jungen Christen von vielen Einflüssen geprägt. Ganz besonders die Gemeinde auf Kreta. Kreta ist eine Insel, die sehr günstig am Mittelmeer liegt und somit auch damals schon viel Handel betreiben konnte. Doch die Gegend war leider auch sehr bekannt für Piraterie, Ausbeutung und Sklaverei. Da die Insel einige Jahre zuvor von einem römischen Feldherrn eingenommen wurde und somit zu einer römischen Provinz wurde, lebte die Bevölkerung in einer Zeit der wirtschaftlichen Expansion. Die Kreter hatten ein hohes Ansehen und neigten leider aber auch zu einem übersteigerten Selbstbewusstsein, zu einem doch sehr stolzen Lebensstil. Gleichzeitig gab es aufgrund des Herrscherwechsels auch diverse kulturelle und religiöse Einflüsse, verschiedene Weltanschauungen und viele lebten in Synkretismus, also verehrten mehrere Gottheiten. Logischerweise gab es somit auch sehr viel Irrlehre und viele standen, wie wir, wie du und ich es heute noch kennen, vor der Frage, was denn nun richtig ist, auf wen man hören und an was man glauben sollte. Und genau deswegen schrieb Paulus damals einen Brief an Titus, den Titusbrief. Ich möchte heute gemeinsam mit euch die Verse 1 bis 8 aus dem dritten Kapitel anschauen. Lasst uns starten mit den ersten beiden Versen. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel zu Hause habt. Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, gute Werke zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Paulus fordert die Kreter gleich zu Beginn auf, sich der Regierung unterzuordnen. Das gilt übrigens auch für uns heute noch und wird an mehreren Stellen der Bibel betont. Vielleicht ist dir dieser Einstieg in den Text gleich etwas unsympathisch, besonders in der aktuellen Situation. Mit dem Wort unterordnen ist übrigens nicht nur gemeint, gehorsam zu sein und sich an die Gesetze zu halten, sondern darüber hinaus sich aktiv und demütig hinter die Behörden zu stellen. Vielleicht fällt uns das manchmal nicht so leicht und wir können auch nicht verschweigen, dass die Regierung auch manchmal falsche Entscheidungen trifft. Und dennoch ist es Gottes Wille, dass wir bereit sind, uns unterzuordnen. Übrigens, Paulus, der diesen Abschnitt verfasste, kannte durchaus die Schattenseiten der staatlichen Macht. Man geht davon aus, dass er diesen Brief gar nicht eigenhändig schreiben konnte, sondern einen Sekretär beauftragte, weil er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Und das nicht zum ersten Mal. Paulus wurde mehrmals verhaftet, weil er aktiv für das Reich Gottes kämpfte, weil er das Evangelium in der Welt verbreitete. Und eben dieser Paulus ermutigte damals die Kreter und so auch uns heute noch, uns unterzuordnen. Nicht nach unserem eigenen Wohlergehen zu trachten, sondern Vorbild zu sein. Wir könnten also nach diesen ersten Versen anfangen, eine Checkliste für ein gutes Leben zu schreiben. Also, wir sollen uns dem Staat unterordnen, wir sollen nicht schlecht reden, keinen Streit suchen, friedfertig sein, aufrichtige Freundlichkeit allen Menschen entgegenbringen und bereit sein zu allen guten Werken, was auch immer das heißen mag, jederzeit. Das mag vielleicht zunächst einfach klingen. Aber bei genauerem Betrachten wird einem schnell klar, dass das eine enorm hohe Messlatte ist. Sicherlich fällt uns das leicht bei all den Menschen, die wir gern haben. Wobei ich auch zugeben muss, dass es mir manchmal selbst bei meinem Lieblingsmenschen schwerfällt, immer friedfertig zu sein und ihn mit aufrichtiger Freundlichkeit zu begegnen. Und dann gibt es da noch die Menschen, mit denen auch ich einfach nicht richtig warm werde. Menschen, mit denen ich nicht so gerne Zeit verbringe. Und manchmal bin ich einfach launisch. Dann kann ich mir noch so viel Mühe geben und dennoch verbreite ich schlechte Laune und trete anderen auf die Füße. Und ich würde behaupten, das geht jedem mal so. Ich würde uns sogar allen unterstellen, dass wir das, was Paulus hier vorschreibt, dass wir diese Liste niemals einhalten können. Dass wir gar nicht fähig sind zu diesen guten Werken. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Bevor wir nun schon zu Beginn der Predigt frustriert sind, weil wir gleich bei den ersten Punkten scheitern, lasst uns weiterlesen ab Vers 3. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Früher. Was meint Paulus mit früher? Damit ist das Leben gemeint, bevor sich jemand für ein Leben mit Jesus entscheidet. Das menschliche Herz ist von Natur aus geprägt, sämtlichen Begierden nachzugehen. Der Mensch ist zunächst ein egoistisches Wesen und denkt am Anfang nur an sich. Wir haben ein 12 Wochen altes Baby und wir lieben unseren Sohn wirklich von ganzem Herzen und was ich jetzt sage, ist in keiner Weise böse gemeint. Aber bei Babys kann man beobachten, dass ihr Alltag nur darin besteht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen bzw. erfüllen zu lassen. Hat das Baby Hunger, schreit es, bis es gefüttert wird. Ist das Baby müde, schreit es auch. Ist es ihm zu kalt, zu warm, zu langweilig, schreit es auch. Er ist noch gar nicht in der Lage dazu, sich Gedanken zu machen, was wir als seine Eltern vielleicht brauchen. Er nimmt es noch gar nicht wahr, dass ich vielleicht nachts schlafen möchte oder gerne beide Hände zum Essen hätte. Erst im Laufe des Lebens beginnt der Mensch, über die eigenen Bedürfnisse hinauszuschauen. Aber dennoch ist Egoismus biologisch tief in uns verwurzelt. Dass wir eben nach dem eigenen Wohlergehen handeln. Und um ehrlich zu sein, kenne ich das von mir auch. Es gibt da einen Begriff, der mich ganz gut beschreibt. Hangry. Hangry beschreibt den Zustand, wenn jemand schlecht gelaunt oder sogar aggressiv ist, weil er Hunger hat. Wenn ich Hunger habe, kann ich so richtig unleidlich werden. Wenn du dich also gerne mal mit mir treffen würdest und vielleicht ein nicht so einfaches Thema mit mir besprechen möchtest, dann hab am besten was zu essen griffbereit. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir Menschen, und so eben auch du und ich, sind von Natur aus geprägt, unseren Bedürfnissen nachzugehen. Wir denken nun mal zunächst an uns selbst und eben diesen Zustand meint Paulus mit früher. Entscheidet man sich aber für ein Leben als Christ, für ein Leben nach Gottes Willen, entscheiden wir uns für ein neues Leben, für neue Handlungsweisen, was aber nicht automatisch bedeutet, dass man plötzlich zum perfekten Menschen wird. Ich bin immer noch hangry. Und egal wie sehr sich dein Leben verändert hat, seitdem du Jesus angenommen hast, jeder Mensch, auch du und ich, wir lebten ein Leben voller Fehltritte. Du brauchst jetzt auch nicht an deinem Christsein zweifeln, wenn dir immer noch Dinge passieren, die aus diesem früheren Leben hängen geblieben sind. Ich denke, dass Paulus uns mit diesem Vers ermahnmutigen möchte. Dieses Wort gibt es zwar nicht, aber ich mag es trotzdem. Wir dürfen ermutigt sein, dass Gott für uns ein neues Leben vorbereitet hat. Ein Leben, das sich von den früheren Fehltritten distanziert. Gleichzeitig werden wir aber auch ermahnt, dass wir nicht über andere urteilen dürfen, nur weil unser Leben vielleicht besser geworden ist. Wir waren und sind es zum Teil immer noch ebenso egoistisch. Du und ich, wir sind praktisch nicht in der Lage, diese Checkliste zu erfüllen. Wir waren und sind durch und durch egoistisch. Aber Gott möchte uns beschenken. Und wie genau, das schreibt Paulus ab Vers 4. Doch dann ist die Güte unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Doch dann, in unsere egoistische Lebenslage, kam die Güte Gottes, unseres Retters. Was für eine gute Nachricht! Obwohl wir Menschen so unperfekt sind, obwohl wir Fehler machen, immer und immer wieder, Gott hat uns gerettet. Gottes Liebe ist größer. Und wie diese Rettung aussieht, lesen wir in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Sohn, Jesus Christus, nahm den Tod am Kreuz auf sich und bezahlte somit für alle unsere Fehler, damit du und ich die Möglichkeit haben, ein Leben in Ewigkeit zu leben. Jesus starb. Deswegen dürfen wir unsere früheren Verhaltensweisen ablegen. Er hat sich dafür hingegeben, dass wir, obwohl wir die Checkliste niemals einhalten könnten, dennoch ein gutes Leben haben können. Wir haben also keinen Grund, stolz zu sein, denn nicht wir sind die Helden dieser Welt, sondern allein Jesus. Es gibt nicht umsonst das bekannte Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Das by the way aus der Bibel stammt, Sprüche 16, Vers 18. Ich denke, sobald wir vergessen, was Gott Gutes für uns getan hat und anfangen, stolz zu werden auf unsere ach so guten Taten, dann stehen wir in der Gefahr, uns immer mehr von Gott zu entfernen. Ich meine, ich lebe eigentlich ein ganz gutes Leben. Ich bin kein Gesetzesbrecher, wurde noch nicht einmal geblitzt. Ich habe eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester, bin also sehr sozial, ich kann gut reden, habe viele Freunde, einen gut aussehenden Mann, bin großzügig, bin musikalisch, habe ein gutes Abitur und ich kann richtig gut Kuchen backen. Irgendwas scheine ich also richtig zu machen. Ein so schlechter Mensch bin ich also gar nicht, oder? Und genau das, ihr Lieben, ist der Knackpunkt. Ich denke viel zu viel darüber nach, was ich tue, was ich gut tue. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso stolzer werde ich. Versteht mich nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass wir nicht gute Taten tun. Und sicherlich machen wir auch das eine oder andere richtig. Aber es ist und war nie der Plan Gottes, dass wir über unsere Taten nachdenken. Übrigens auch nicht zu lange darüber philosophieren, was wir verbockt haben. Fehler gehören zum Leben dazu. Und ja, wir sollten daraus lernen, aber wir müssen auch Dinge loslassen. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht vor lauter Gedanken über uns selbst und über unsere Taten vergessen, was Gott für uns tat. Jesus starb auf schlimmste Weise, wurde verachtet, verhöhnt und verhasst. Und wofür? Damit wir ein Leben leben dürfen in der Liebe Gottes. Ein Leben frei von Gedanken über unsere Fehler. Ein Leben ohne Schuld. Und wie können wir das Geschenk annehmen? Das beantwortet Paulus in den folgenden Versen. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Wow, wir dürfen zu Kindern und Erben Gottes werden. Und das allein durch Gottes Gnade. Einfach dadurch, dass er uns liebt und er uns beschenken möchte. Du und ich, wir könnten das niemals verdienen, aber wir dürfen es annehmen. Durch das Bad der Wiedergeburt oder wie wir es heutzutage nennen, durch die Taufe, kann jeder, der sich dazu entscheidet, zu einem neuen Menschen gemacht werden. Vielleicht ist Taufe ein neuer Begriff für dich und ich möchte versuchen, es dir zu erklären. Die Taufe ist der Startschuss für ein Leben mit Gott. Bei diesem Akt entscheidet man sich aktiv dafür, ein Leben nach Gottes Willen zu tun, bereit zu sein, gute Werke zu tun. Doch eigentlich ist es eine passive Tat. Man wird erneuert durch den Heiligen Geist. Man wird also reingewaschen von all den Lastern, die man mit sich bringt und darf komplette Vergebung erfahren. Man wird zum Kind Gottes und zum Erben Gottes ernannt. Dies ist ein absolut unverdientes Geschenk und doch darf das jeder annehmen. Jeder, der sich dazu entscheidet, dieses Geschenk anzunehmen, darf an der Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit teilhaben, darf sich freuen auf ein Leben nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne all das Unheil, welches wir hier auf Erden Tag für Tag erleben. Wer sich entscheidet, Christ zu werden und verstanden hat, was Jesus für einen getan hat, für den ist es also eine absolut logische Konsequenz, dass er sich von schlechten Taten distanzieren möchte und alles daran setzt, ein gutes, vorbildliches Leben zu führen. Und das eben nicht, weil es die anderen Menschen von einem erwarten oder weil man gerne gut dastehen möchte, sondern weil man die Liebe Gottes erfahren hat und alles dafür geben möchte, diese Liebe mit den anderen Menschen zu teilen. Lass uns noch Vers 8 anschauen. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe gute Werke zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann zum Nutzen. Paulus schließt diesen Abschnitt damit ab, dass er uns, die wir uns für Gott entschieden haben, dazu aufruft, diese gute Botschaft zu verbreiten und mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Warum? Nicht damit wir uns besser fühlen, sondern um unseren Mitmenschen ein Segen zu sein, um das Geschenk, das wir erhalten haben, mit anderen zu teilen. Die gute Botschaft, das Geschenk Gottes, soll das Fundament unseres täglichen Handelns sein. Wenn du mir jetzt von Anfang an zugehört hast, danke dafür, dann wirst du vielleicht etwas verwirrt. Ich war es zumindest, als ich die Worte Paulus zum ersten Mal gelesen habe. Deswegen möchte ich das alles nochmal zusammenfassen. Paulus legt mit seiner Checkliste eine fast unmöglich erreichbare Messlatte. Möchte er uns jetzt zu einem schlechten Gewissen zwingen? Wohl kaum. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er uns gar keine Anleitung geben möchte für das perfekte Leben als Christ. Schade eigentlich. Nein, Paulus betont die gute Botschaft des Evangeliums. Gott sandte aus großer Liebe zu uns Menschen seinen eigenen Sohn, der sich für die Menschheit opferte, damit wir durch den Heiligen Geist von neuem geboren werden dürfen. Es geht nicht in erster Linie um unsere Taten, sondern es geht um die gute Tat Gottes. Er hat uns zuerst geliebt. Wir Menschen haben nichts dazu beigetragen und wir werden das auch niemals verdienen können. Aber was wir tun können, ist uns dazu entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Ja zu sagen für ein Leben mit Gott. Es geht also im Grunde genommen gar nicht um die Frage, wie kannst du, wie kann ich ein gutes Leben führen? Es geht nicht um unsere Taten, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Darum, was er tat, was er ist, was er für immer sein wird. Ihm gehört alle Ehre. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und ich möchte dich dazu einladen, dass du dir Zeit nimmst, um darüber nachzudenken, wie du mit der guten Botschaft umgehen möchtest. Wie du das Geschenk annehmen möchtest. Ich kann dir nicht versprechen, dass du durch dieses Geschenk keine Sorgen mehr haben wirst. Auch nicht, dass du dann immer weißt, wie du dich verhalten musst. Du wirst keine Checkliste erhalten oder die Garantie, dass dein Leben perfekt sein wird. Aber du darfst die Gewissheit haben, dass Gott niemals von deiner Seite weichen wird. Dass du, egal wie es dir geht, wissen darfst, es gibt Hoffnung. Vielleicht hast du dich bereits entschieden und lebst schon ein Leben mit Gott. Dann darf ich auch dich dazu einladen, dir jetzt in diesem Lied bewusst Zeit zu nehmen, dankbar dafür zu sein, dass Gott dich angenommen hat und wie gut es ist, dass wir eben nicht in erster Linie nach unseren Taten gerichtet werden. Dass wir zu ihm kommen dürfen, so wie wir sind. Egal, wie groß unsere Schuld ist, Gottes Liebe ist größer.